Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Hallo ihr lieben Cobains-Erben-Zuhörende. Ich muss, bevor es losgeht, eine kurze Ansage machen. Ihr werdet merken, dass das Mikrofon von Andreas Malessa Geräusche macht, manchmal. Das ist nicht sein Problem. Er ist nicht irgendwie hypernervös oder so, sondern das ist ganz allein meine Schuld. Ich habe dem Andreas ein Mikrofon in die Hand gegeben, was ganz offensichtlich einen kleinen Wackelkontakt gehabt hat. Und deshalb gibt es manchmal so ein bisschen störende Geräusche. Das tut mir sehr leid. Ich habe mein Möglichstes versucht, das irgendwie so zu machen, dass das für euch nicht so störend ist. Und ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, euch darauf hinzuweisen, dass es möglich ist, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Podcasten kostet Geld, Equipment kostet auch Geld. Und wir versuchen natürlich, euch das bestmögliche Hörerlebnis zu bescheren. Wenn dir das wichtig ist, wenn du diesen Podcast gerne hörst und dir wünschst, dass er auch möglichst gut klingt, dann denk doch mal darüber nach, ob du uns ein wenig finanziell unter die Arme greifen möchtest, damit wir das auch leisten können. Du findest alle wichtigen Informationen auf unserer Webseite cobainserben.de auf der Seite Mach uns möglich. Und jetzt geht es los mit diesem sehr, sehr schönen und spannenden Gespräch mit Andreas Malessa. Viel Spaß. Liebe Zuhörerinnen von Cobains Erben, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt, dass ihr wieder bei uns dabei seid. Wir sitzen in Niederhöchstadt am Tisch von Jay.
Jawohl.
Nach langer, langer Zeit bin ich mal wieder hier und mir gegenüber sitzt Andreas Malessa.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Andreas. Wir haben heute ein, ich bin auf die Idee gekommen, ich darf das für mich reklamieren. Ich habe irgendwann mal gedacht, es wäre doch echt richtig cool, mal mit Andreas Malessa über christliche Popmusik zu sprechen. Weil ich gedacht habe, da kommen bestimmt tolle Geschichten. Außerdem habe ich gedacht, es ist ein Phänomen, christliche Popmusik, was euch, die ihr jetzt zuhört, vielleicht stellenweise auch noch irgendwie betrifft. Manche von euch sind vielleicht ein bisschen zu jung dafür. Ihr kennt aus dem christlichen Sektor an Musik vielleicht, ja, vor allen Dingen Lobpreis und so weiter. Aber in den Jahren, in denen ich ein Jugendlicher war, da habe ich vor allen Dingen christliche Popmusik gehört und Rockmusik, also Musik, die christliche Botschaft formuliert hat und die irgendwie noch nicht Lobpreis war. Das kam später irgendwann. Und das ist nicht, dass wir hier zu sehr ins christliche Fahrwasser abgleiten wollen, aber es lässt sich heute möglicherweise gar nicht vermeiden. Es ist irgendwie ein spannendes Ding, habe ich gedacht. Da sollte man nochmal drüber sprechen. Was ist das überhaupt für ein Phänomen? Wie ist es dazu gekommen? Können wir, keine Ahnung.
Ja, und wo steht es auch heute vielleicht ein bisschen? Ich meine, Andreas, ihr habt ja 72 angefangen mit Arno und Andreas. Also du bist ein echter Haudegen der deutschen christlichen Pop-Rock-Musik. So. Ich weiß, ich habe euch, es muss, weiß nicht, 83, 84 oder so in Darmstadt Erheiligen, meine ich, gesehen als Trio mit Dieter Falk am Klavier. Damals wusste ich noch überhaupt nicht, wer ihr und wer du bist. Ich war 82 so als 14-Jähriger zum Glauben gekommen und stolperte da so rein und habe euch da gesehen. Naja, und dann Ende der 80er habe ich ja dann selber angefangen Musik zu machen. Irgendwann hast du mal gesagt, wir hätten euch beerbt mit einem Zwei.
Habt ihr auch als Duo.
Ja, genau. Und und so ist es vielleicht irgendwie auch ganz schön, weil ich dann sozusagen die Fortsetzung ein bisschen kenne.
Genau. Und dann habt ihr gesagt, jetzt laden wir mit Opa ein und er soll aus dem Krieg erzählen.
Ich wollte das erst in der E-Mail schreiben und dann habe ich gedacht, ist zu despektierlich.
Ach,
hab ich
Quatsch, wieder natürlich, natürlich. Ja klar. Wobei man, wenn du gestattest, erstmal definieren muss. Es gibt natürlich gar keine christliche Popmusik. Es gibt auch keine sozialdemokratische. Es gibt Musik. Okay. Punkt. Und es gibt Musikerinnen und Musiker, die eine entweder weltanschauliche Überzeugung haben oder denen irgendein Thema besonders wichtig ist. Und es war jeder Mann und jeder Frau unbenommen, diese in Liedern zu bekunden und zu verkünden. So. Und das war in der Kirche immer gang und gäbe, denn die professionellen Kantoren an der Orgel liebten hoffentlich das, was sie spielten. Ja. Davon ging man mal aus. Und die Dirigenten der Dirigentinnen der Kantoreien, der Chöre auch. Und dann passiert ganz einfach in den 50er Jahren, Achtung, wir reden jetzt über die 40er und 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Bill Haley, Chuck Berry, Elvis Presley, 1961 in Hamburg die Beatles, Liverpool und Hamburg. Jetzt passiert etwas Folgendes, dass im ganz normalen Unterhaltungsbusiness der Blues und der Jazz die normale Schlagerkomposition durchdringt. Will sagen, Weiße, unter anderem Briten wie Mick Jagger, entdecken den Blues. Die Underdog-Musik, die Minderheiten und in den Radiosendern der Weißen nicht gespielte Musik der Schwarzen aus den Südstaaten. Wir haben noch hohe Apartheid in den USA, bitteschön, so alles 50er Jahre. Und die übernehmen jetzt deren Kompositionsschemata, deren Gitarrenriffs, die Art zu singen, die Shouts. Und das ist ja alles im Grunde genommen, man könnte sagen, weltliche Tochter des Gospel.
Ja, jo.
So. Gospel gab es immer, gibt es auch immer, nämlich die geistlichen Gesänge der einfachen, Klammer auf, ungebildeten, musikalisch ungebildeten, Klammer zu, Menschen, die auch kein Geld haben für teure Instrumente, für Keyboards zum Beispiel überhaupt nicht. Deswegen muss eine sechsseitige alte Klampfe auf dem 50-Dollar-Gerät her. Und jetzt durchdringt also sozial von unten nach oben, kulturell von schwarz nach weiß, eine vollkommen neue Art von Musik in die Unterhaltungsindustrie und heißt Rock'n'Roll. Dagegen wehren sich vehement das Bürgertum, ne, Ekstase, Sexualität, Entfesselung, Wahnsinn. Man muss mal die Empörungstexte aus dem Feuilleton alle lesen, aus den 50er und 60er Jahren. Und und in der Kirche dasselbe, und der Widerstand ist sogar noch größer. Wer jemals auf die Idee kommen sollte, statt Orgel in der Kirche Gitarre einzusetzen, war schon mal gebannt.
Ja, genau.
So. Das heißt, wir reden über.
Und wir reden noch nicht über das Schlagzeug.
Ach du lieber Schreck, das ist ja sowieso vom Teufel, so der Widerstand damals. Ja. Denn die Trommeln sollten ja Fruchtbarkeitsriten im Kral im Kongo stimulieren. Und das könnte ja dann eventuell auch in
Europa funktionieren.
St. Nikolai-Kirche. Also kurzum, wir haben den klassischen Gegensatz von nicht nur E- und U-Musik, übrigens verkennend, dass Georg Friedrich Händel auch nur zu Feuerwerken und Bootsfahrten des Königs von England seine Musiken schrieb.
Ja.
Wassermusik, Feuerwerksmusik, seine Opern und so, dass das Unterhaltungsmusik war. Anyway, jetzt ist es Klassik, jetzt ist es hochliturgische Choralmusik in der Kirche und die etwas gestelzt daherkommende klassische Musik im säkularen Bereich. Die beiden verbanden sich schon mal nicht. Eigentlich nicht. In der Kirche natürlich noch weniger. Und jetzt kommt das Revolutionäre 1961, dass die Evangelische Akademie Tutzing sagt, wir machen mal eine Ausschreibung, wie müsste eigentlich das geistliche Schlagerlied klingen und getextet sein.
Wann war das?
1961, Ausschreibung, ein Wettbewerb, Liedwettbewerb, und es beteiligen sich über 2000 Komponisten und Texter, die alle mit Kirche nichts zu tun haben. Und heraus kommt das Lied Danke, danke für diesen guten Morgen, das erste Kirchenlied in Deutschland, zu dem man schnippen konnte und das eigentlich das klassische Blues-Schema hat. Dum, 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 und wieder.
Dum, danke dum, für diesen dum, guten dum, Morgen, danke.
Und aufgenommen von einem angeblichen Boto-Lukas-Chor, es war genau eine Sängerin im Elektrola-Studio und der WDR hat es gespielt und der Protest der Gralshüter der hohen Kultur war so heftig, dass das Lied erst populär gemacht hat.
Ja, und der war damals in den Charts, ne?
Ja, natürlich.
Also wirklich populär, ja, nicht einfach nur, der würde gerne gesungen in den Gemeindeveranstaltungen.
Ich meine, das muss man sich heute mal überlegen, dass ein Gottesdienstlied in den Charts läuft.
Ja, so, und damit waren alle Barrieren eingerissen und die Diskussion eröffnet. Und das schwappte natürlich in sämtliche Gemeinden hinein und jetzt plötzlich entdeckten die etwas, was in den USA zu dem Zeitpunkt schon relativ selbstverständlich war. Es gibt eigentlich nicht die Grenze zwischen Unterhaltungsmusik und moderner, zeitgemäßer Kirchenmusik. Peter, Paul and Mary hatten immer fromme Songs im Programm. Die haben 1963 am 28. August auf der I Have a Dream Massenveranstaltung mit Martin Luther King gesungen. Da standen Bob Dylan und Joan Baez, haben gesungen We Shall Overcome. Und da standen Peter, Paul and Mary. Und auf der ersten LP von Simon and Garfunkel, Paul Simon, Wednesday Morning 3 a.m., auf ihrer ersten LP sind 4 fromme Songs.
Ach, krass. Ja, Mrs. Robinson zum Beispiel.
Dann kommt der Film Mrs. Robinson, Jesus Loves You More Than You Would Know, ja, und Ähnliches. Das heißt, wir haben diese Anfänge in den 60er Jahren, insgesamt der Aufbruch, und wir haben da die starke, und jetzt entsteht plötzlich eine Begrifflichkeit, sollen wir das Ganze neue Kirchenmusik nennen? Ja, sagten die, die Danke gemacht haben und entwickelten neue Musik für den Gottesdienst. Das nennt man Sakropop.
Wollte ich gerade sagen.
Sakropop. Genau. So. Freunde, wenn der Mandelbaum wieder wächst und blüht oder wenn das Rote Meer grüne Welle hat, die Kirchentags-Shanties, die Kirchentags-Hits der 60er und 70er Jahre, das ist Sakropop. Und jetzt gibt's aber Leute, die sagen, nee, das ist Musik für die Welt, für die Gesamtgesellschaft. Wir wollen nicht für die Kirche neue Musik machen, sondern wir wollen das alte Evangelium in neuer Musik für die Welt machen. Und das waren wir.
Ja, genau.
So, und die nannten sich dann christliche Popmusik.
Also das war dann der Blick nach draußen. Yes. Von der Kirche nach
unbedingt
draußen.
Unbedingt. Ja. Die Zielsetzung war immer, und jetzt kann man, oder können wir heute, wenn du willst, diskutieren, ob das eine gute Überlegung war, wenn wir virtuos auf unseren Instrumenten so gut sind, wie die Besten der Unterhaltungsindustrie, wenn wir alles können, was die auch können, die Stars, dann wird man uns unsere Botschaft, nämlich das Evangelium, glaubwürdiger oder ehrfurchtiger abnehmen.
Genau.
So. Und weil nun in den 60er und 70er Jahren sich die damaligen Top-Namen der Unterhaltungsindustrie alle positiv über den christlichen Glauben äußerten oder gar sich von ihrer Bekehrung erzählten, Johnny Cash, in England Cliff Richard, in Deutschland eine Schlagersängerin namens Inge Brück, dachte
später
man,
Katja Epstein.
Dann Katja Epstein, dann dachten wir plötzlich, wir sind zwar nicht prominent, aber wir machen mal dieselbe Musik. Vielleicht werden wir dann ja prominent.
Ja, wir sein können. Ist ja wahrscheinlich auch ein wichtiges Movens für viele Leute, dann da einzusteigen.
Und Geld verdienen willst du außerdem.
Genau.
Platten verkaufen. Liebe und Kinder, es gab mal eine Zeit Vinyl-Schallplatten.
Ja, manche kaufen
Vinyl
die wieder.
Vinyl gibt es wieder sogar.
Aber hier, du redest vom Anfang der 70er Jahre dann, in deinem Fall. Ne?
So, in also unserem Fall war... Also für mich waren, man muss sich jetzt einfach vorstellen, ich bin ein 14-jähriger Pastorensohn in einer hessischen Kleinstadt. Und als ich das erste Mal eine Single von den Rolling Stones hatte und in meinem Zimmer Let's Spend the Night Together abspielte, wollte mein Vater Plattenspieler und Platte zertrümmern.
Ja.
So, und plötzlich merke ich, das Ganze, der Sound, die E-Gitarre, das Drums, der E-Bass, gibt es ja auch mit unverfänglicheren Texten.
Hast du die da entdecken können? Also du hast im amerikanischen Bereich gab es die schon.
Die gab es alle schon.
Ja.
Und dann muss man dazu sagen, 1970 gibt es eine große sogenannte Evangelisation, so nannte man das, was die Amis Rally nennen, eine Massenveranstaltung mit Billy Graham vorne, einem Prediger,
ja,
der eine sehr einfache, aber sehr eindrückliche oder eindringliche Rede hält, und anschließend sollen Leute nach vorne kommen und bekennen, dass sie sich soeben für Jesus Christus und den christlichen Glauben entschieden haben.
Ja.
Und der hat bereits Popmusik machende Interpreten mitgebracht. Die stammen aus der amerikanischen Studentenbewegung. Das war aber alles Folk-Song, also sprich akustische Klampfe. Mhm. Das war im Grunde genommen Bob Dylan für Kirche. So, davon gab es jede Menge. Und es gab natürlich zu Ostern, Weihnachten und sonst noch was im Kirchenjahr Musical genannte, was in Wirklichkeit Oratorien waren, also Liederzyklen mit Popmusik und Chor.
Ja.
Und man darf nicht vergessen, ich glaube 1967, Edwin Hawkin, ein schwarzer Gospelsänger, der noch Northern California Youth Choir hieß, singt Oh Happy Day. Und es wird ein Welthit.
Genau.
So. Und diese Durchbrechung der Grenze zwischen säkularer, sprich weltlicher Unterhaltungsmusik und christlicher Popmusik, wie sie in den USA eine durchlässige Grenze war, ist in Deutschland nur ganz gering erfolgt, sondern sehr bald konzentrierte sich die christliche Popmusik, übrigens auch wir, auf die innerkirchliche Blase.
Genau. Genau. Das heißt, eigentlich ist das Unterfangen gescheitert, könnte man, ist das so? Also hat das nicht richtig funktioniert?
Dieser Blick nach draußen, so wie oder? Es ursprünglich gedacht war, nennen wir es mal Übernahme des christlichen Glaubens aufgrund von Bewunderung der künstlerischen Leistung. Dieses Projekt nenne ich mal gescheitert.
Okay.
Ja. Aber es ist etwas ganz anderes passiert. Denn plötzlich waren diese frühen Interpreten und Künstlerinnen und Künstler Identifikationsfiguren für ein Lebensgefühl.
Ja,
also,
genau.
Man stimmt. kann es auch auf genau. die einfache Formel bringen. Die frühesten sind ja Siegfried Fietz, wem das noch was sagt, das war praktisch der Udo Jürgens für Fromme. Manfred Siebald, das war praktisch der Reinhard May für Fromme.
Mhm. Genau.
Und Arne und Andreas waren Simon and Garfunkel für Fromme.
Ja.
So.
Ja.
Es gab also plötzlich zu den säkularen Identifikationsfiguren mit einer bestimmten Aufgabe, auch gesellschaftspolitisch und kulturpolitisch, gab es innerkirchliche Pendants.
Genau.
Nochmal ganz kurz zurück nach in die Staaten, wo ja sozusagen zumindest christliche Popmusik ja nicht erfunden wurde, wie du es gerade ja gesagt hast, aber zumindest den größten Markt hat. Ne? In Amerika kann man nach wie vor von religiöser Musik sehr gut leben, weil du gesagt hast, von wegen dieser Durchlässigkeit. Also mein Eindruck, und ich spreche jetzt eben von den 80ern, wo ich selber eben Jugendlicher war und dann irgendwann selber angefangen habe, Musik zu machen, und ich kann das 100% unterstreichen, was du sagst, dass es in Deutschland diese Trennung gab. Aber mein Gefühl war dann durchaus, in Amerika ist das auch nicht so viel anders. Da kommen auch mal irgendwie ein paar Songs in die Hits, so Spirit in the Sky oder so, die religiöse Inhalte haben. Aber grundsätzlich gab es dort trotzdem eine sehr fromme musikalische Szenerie, ne, die dann von Punk bis Heavy Metal über Funk und Jazz alles bedient haben, was es so gibt. Aber die hat man doch seltener in den Charts gehört. Amy Grant dann irgendwann mal und so weiter. Aber ne, also ein bisschen durchlässiger, ja, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es da eine Trennung gibt, oder?
Was die Weißen und die Erzevangelikalen angeht, ja. Was die Schwarzen und den Gospel angeht, nein.
Mhm.
Also, dass Stevie Wonder, dass Ray Charles, dass Aretha Franklin, hör dir mal die Live-LP Aretha Franklin und James Cleveland an, Amazing Grace, dass Whitney Houston, dass im Grunde genommen gute Soul-Musik immer mit einem Bein aus der Kirche kam, ist immer klar in den USA.
Mhm.
Und deswegen war, was die schwarze Community angeht, diese Grenze gar nicht da. Und dass das bei Weißen nicht funktioniert oder zu peinlichen Bekenntnissen irgendwie führt, wie heißen die? Jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Ich fange mal anders an. Gehen wir mal nach England. Was war das erste Musical von Andrew Lloyd Webber, Komponist, und Tim Rice, Texter?
Wahrscheinlich Jesus Christ Superstar.
Denken alle.
Hm.
Vor Jesus Christ Superstar 1971, in Deutschland uraufgeführt 1972, hatten sie ein Musical über Joseph and the Amazing Color Dream Coat. Über Joseph und das Josephs Kleid, auf das seine Brüder neidisch sind.
Ach, wirklich?
Andrew Lloyd Webber verdankt seinen märchenhaften Reichtum nicht irgendwie Tanz der Vampire oder was, sondern zwei frommen Musicals.
Hm.
Fromm natürlich nicht für die evangelikale Community, denen das viel zu weltlich war.
Ja.
Aber du kannst Jesus Christ Superstar heute noch angucken und es ist eine adäquate und ernstzunehmende künstlerische Bearbeitung der gesamten Jesus-Geschichte.
Ich bin ja in den 80er Jahren dann Jugendlicher gewesen und habe fast ausschließlich christliche Popmusik gehört. Und für unser Selbstverständnis war das total wichtig, dass das Musik aus der Blase für die Blase war, weil das war nämlich sozusagen die Erlaubnis, dass wir das überhaupt hören durften.
Genau.
Ich habe den Rock'n'Roll entdeckt auf dem Tape-Deck von meinem großen Bruder. Der hatte da so eine, einen christlichen Abklatsch von Jerry Lee Lewis Piano Rock'n'Roll. Der hieß, glaube ich, Gaylord Lawton.
Ja, kennst du ihn noch?
Aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so eine Musik überhaupt gehört. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es so diese Musik gibt. Und die hat mich vollkommen umgehauen, ne? Und meine Eltern haben gesagt, das ist aber ganz schwierige Musik, da musst du aber aufpassen, weil wir ja gehört haben, dass in dieser Musik irgendwo auch der Teufel steckt.
Enthemmung.
Ja, die Enthemmung und was das mit deinen Gefühlen macht und dieser Rhythmus. Wir mussten uns Vorträge darüber anhören, wie das es sehr, sehr gefährlich ist.
Und da, dann musstet ihr die Songs ja auch noch rückwärts hören.
Ja, das kam dann noch später. Das war ein kurzes Ding zwischendurch. Aber
Backward-Masking. Another one bites the
darüber habe ich mich bekehrt übrigens, übers Backward-Masking. Wirklich jetzt. Ohne Scheiß. Also es hat eine wichtige Rolle gespielt damals, Anfang der 80er. Ich muss das nur ganz kurz mal erklären, dass es die Idee, dass es säkulare Musiker gibt, die quasi, wenn du ihre Songs rückwärts hörst, dass die satanische Botschaften in die Songs eingearbeitet haben, die sich darüber... Mir hat es nie jemand wirklich erklären können, wie das funktionieren soll, aber
also das Gehirn entschlüsselt das irgendwie.
Ja, das Gehirn entschlüsselt das und irgendwie kommen die damit sublimer bei dir an und machen dich offen für Sex, Drogen und Gewalt und alles drum und dran. Und bei meiner Bekehrung spielte damals tatsächlich eine Rolle die Frau, also ich komme ja nicht aus einem religiösen Hintergrund, von daher war ich ganz froh, dass es überhaupt christlichen Rock'n'Roll gab, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, irgendwas anderes zu hören quasi. Egal, diese Frau erzählte dann eben auch, ja, es gibt satanische Bands und so. Aha. Und dann haben wir dann angefangen, auf dem Plattenspieler Led Zeppelin, Whole Lotta Rosie mit der Hand rückwärts zu drehen.
Und die Platte zerstört.
Um sozusagen die Botschaft zu hören. Und wir haben sie auch gehört.
Ja, also, Another One Bites the Dust von Queen. Queen soll auch Satan. So, das waren ja noch die abstrusen Einwände.
Ja, aber die waren sehr populär.
Ist richtig. Die naheliegenden Einwände haben wir zu hören gekriegt. Die waren gleich zweierlei. Erstens, in dem Moment, wo Schlagzeug und Keyboard oder man sich das Keyboard womöglich auch noch umhängt und damit auf der Bühne rumspringt, wie Dieter Falk das in unseren Konzerten tat.
Er hat da ja ganz viel dran rumgewackelt und so.
Oder die Mädchen die Hüften wackeln lassen zu christlichen Texten, ist der Enthemmung und der sexuellen Wahllosigkeit Tür und Tor geöffnet. Das war Vorwurf Nummer eins. Also zusammengefasst, wer so Musik spielt und mag, ist moralisch nicht mehr zuverlässig. Und der zweite Vorwurf aber war, das sind Linke. Jetzt muss man wissen, alles, was in der normalen Gesellschaft kulturpolitisch oder zeitgeistig diskutiert wird, schwappte und vielleicht ja auch heute noch in zumindest evangelikale Kreise mit etwa 5 bis 10 Jahren Verspätung. Ja. Also, was Rudi Dutschke 1968 auf dem Kudamm wollte, kam 1978 genau in die Diskussion in den Gemeinden. So, und jetzt muss man einfach die Zeitstimmung sehen. Späte 70er, RAF, Linksterrorismus. Anfang der 80er, NATO-Doppelbeschluss, atomare Bewaffnung Westdeutschlands. Es standen sich ja tatsächlich die Atomraketen der Amerikaner in Mutlangen in Schwaben und die der Russen in Thüringen gegenüber.
Heißer Herbst 83,
dann Friedensbewegung.
Hab ich neulich erzählt.
Plötzlich kommt, entdeckt man, hoch, der Club of Rome hat ja ganz beunruhigende Zahlen über das Wort Klimaveränderung, gab es noch nicht, aber saurer Regen und Bodenverschmutzung und so. Ja. Das heißt, wer diese Musik macht, auch wenn er von Jesus singt und zu ihm ruft, ist in Wirklichkeit ein verkappter Linker, ein verkappter Öko. Dann werden ja erst die Partei Die Grünen wird ja erst später gegründet. Aber ich erinnere mich lebhaft, 1981 Evangelischer Kirchentag in Hamburg, 1983 der Evangelische Kirchentag in Hannover mit den lila Tüchern, Frieden genau. Schaffen ohne Waffen.
Da war ich.
Ja, so. Das heißt, die Vorbehalte waren enorm. Es sind ergreifende Bücher geschrieben worden, unter anderem im Hensler Verlag Holz Gerlingen, damals noch Neuhausen auf den Fildern, der gleichzeitig aber christliche Popmusik in seinem Musikprogramm brachte. Das ist die Verlogenheit der Sache. In den Büchern warnte er davor, was er als Musik verkaufte. Nur, was ist passiert? Je heftiger gegen zum Beispiel Arno und Andreas polemisiert wurde oder Siegfried Fietz oder dann später die Bands, als die richtig Semaya barfüßig auf der Bühne, langhaarig, barfüßig, richtig Rock, umso voller wurden die Säle. Warum? Wenn etwas umstritten ist, horcht der Teenager auf.
Ja, ja. Ne, das ist in der Fall von Hossertal.
Das ist genau. bis heute so. Von diesem Bonus des Verfemten hat dann später der Punk gelebt und der Rap und alles andere auch.
Da muss ich noch eine kurze Geschichte aus meinem kleinen Leben. Ich habe Arno und Andreas live in der Glocke gehört.
In Bremen.
Und wir hatten mit unserem damaligen Pastor, der uns im Konfirmandenunterricht hatte, haben wir uns immer wieder, wir mussten mit ihm uns auseinandersetzen, dass das eben eigentlich böse Musik ist. Ne? Wir haben Videos von Larry Norman zum Beispiel gesehen und dann konnten wir ja sehen, wie enthemmt die auf der Bühne waren. Also, dass die sich beim Gitarrespielen zum Beispiel sogar auf die Bühne hingekniet haben oder solche Geschichten, ne? Oder dass er so ganz wild getanzt hat. Und dann habt ihr gespielt in der Glocke. Und dann und da sind die ganzen frommen Leute auch hingepilgert. Die Glocke war rappelvoll, war ein richtig geiles Konzert. Und hinterher hieß es dann in meiner Gemeinde: Mensch, und da sagt meine Frau zu mir, das war ja richtig Rockmusik, was die da gemacht haben. Ja, das war ein Kulturschock für die eigentlich.
Natürlich. Aber ich sag mal so, wir haben, um das schnell nachzureichen, 1972 bis 1991, in 19 Jahren, pro Jahr etwa 120 Konzerte gegeben. Und wenn irgendwo weniger als 400 Leute im Saal waren, haben wir den Veranstalter rund gemacht über die schlechte Werbung.
Wow.
Das kann man sich heute nicht vorstellen.
Das ist Wahnsinn.
Das heißt, die Regel waren 700 bis 1000 Leute.
Alter Schwede, ey.
Das war schon in den 80ern dann schon anders wieder.
Ja, ja. Aber ich war jetzt in den 80ern, ja. 2022 waren wir mit dem Martin Luther King Musical. Ich habe die Songtexte und Spielszenen eines Musicals geschrieben. Mit dem Martin Luther King Musical waren wir in der Frankenhalle in Bayreuth. Die hat 2500 Sitzplätze, haben 3 Shows dort gespielt. Und anschließend kam eine Oma zu mir und sagte: Wissen Sie eigentlich, dass Sie das vor 40 Jahren noch alleine gefüllt haben? Ich erinnere mich, wir waren in Bayreuth. Und da war die Bude halt voll.
Wahnsinn.
So, das sind Zahlen, die sind heute unvorstellbar. Und jetzt hört sich das an wie Angeberei aus alten, verwelkter Lorbeer. Das meine ich nicht, sondern warum war das so? Wir waren doch musikalisch nicht besser als alle anderen Bands, die es zu dem Zeitpunkt auch bereits gab, säkular schon.
Obwohl
mal gar nicht.
Obwohl ihr gut wart, oder?
Ja, aber stimmlich bei mir. Also,
wenn ich mal so sagen darf, es gab säkular schon noch einiges, was, in dem ihr nicht das Wasser reichen konntet.
Aber viel. Hallo. Ja, das ist doch der Punkt. So, und jetzt muss man sich doch fragen, warum? Warum? War das sozusagen die Milde, dass man über mittelmäßige Musik und Gesangsleistung hinweg sah, weil es ja dem lieben Heiland dient? Nein. Ich behaupte, nein. Sondern wir, nicht nur wir, auch viele, viele andere Bands, die dann es zu dem Zeitpunkt gab, waren Projektionsleinwand für ein ersehntes Lebensgefühl.
Ja, genau.
Und dieses ersehnte, vielleicht gar nicht selbst gelebte, aber ersehnte Lebensgefühl lautete: Kann ich ein gläubiger Christ, eine hingegebene Christin sein und trotzdem mit Latzhose und Atomkraft Nein Danke Aufkleber mit langen Haaren und rotem Bart in meinem Falle links und grün und innovativ sein? Antwort: wenn ich das in meinem kleinen EC in Knickbergen und Pupshausen nicht sein kann, gibt es wenigstens einige, die das sind. Und zu denen gehe ich dann hin. Das heißt, ich erkläre uns den Magnetismus der Konzerte jener Zeit zu einem großen Teil schlichtweg mit dieser psychologisch leicht zu erklärenden Nummer der Identifikationsfläche.
Ja, genau. Super gut erklärt. Wir haben ja dann Ende der 80er angefangen mit einer Mischung aus, habt ihr auch schon mit Späßen Sachen angereichert, aber wir ja richtig mit Comedy, mit Verkleidungen und allem drum und dran. Und witzigerweise, und die Leute pilgerten auch zu uns damals noch in Scharen, also nicht ganz so große Scharen, wie du das gerade erzählt hast, aber immer noch ziemlich, 500 Leute war kein Problem, Anfang der 90er. Und witzigerweise, ich hab immer dann auch gedacht, warum kommt denn da nichts nach? Wo sind die christlichen Comedians? Und die kamen zu uns und bei euch kann man mal so richtig lachen, kann man mal so richtig ablachen. Und es ist genau dieser Ding, dieses Ding, hier sehen wir, dass wir gar nicht so Biedermeier sind, wie alle denken, weil die machen ja Spaß für Jesus, also erlaubten Spaß quasi. Und dann hat man das Gefühl, also können wir gar nicht so verklemmt sein, wie die Menschen sagen.
So, du sprichst mit jemandem, lieber Jay, der im Onkel Pö in Hamburg-Eppendorf Otto Walkes ersten Show sah, wo jemand am Schlagzeug saß, den niemand kannte, der hieß Udo Lindenberg.
Genau.
So. Otto Walkes kommt aus einer Baptistengemeinde in Emden.
Wirklich?
Hat an dem theologischen Seminar, wo ich studiert habe, mal eine Morgenandacht gehalten.
Wirklich?
Und sein Theo, wir fahren nach Lodgeford zum Sonntag-Parodie, die berühmte von Otto, die konnte er nur schreiben, weil er genau weiß, wie der Sound dieser in der Kirche ist. Und ich erinnere mich lebhaft daran, als ich euch das erste Mal gesehen habe, um einen Blumenstrauß wieder zurückzugeben, habe ich gedacht, geil, das sind die Insterburg und Co., die Schobert und Black, das sind die, wie heißen eure Hessen hier?
Badesalz
der frommen Szene. So, und auch hier haben wir wieder im Grunde genommen eine Parallelität, eine Entsprechung, bei der es dann eben nicht nur um musikantisches Können geht, sondern da geht es darum, als ich Schmitty im weißen Dinnerjacket New York, New York singen hörte. Eine geniale Frank Sinatra-Parodie, die sich auch selber wieder auf den Arm nimmt, diese Schleimigkeit. Habe ich gedacht, geil, super. So, es geht in Wirklichkeit um Identifikation, um ersehntes, erwünschtes Leben. Und so funktioniert Kino doch bis heute.
Ja. Aber das heißt ja auch, dass die Form eben doch mindestens genauso wichtig ist wie der Inhalt.
Natürlich.
Was wieder den Ball zu den Kritikern vielleicht zurückspielt, die ja gesagt haben, ihr seid ja eigentlich nur linke Socken mit Jesus vorne drauf. Ja. So, vielleicht hatten die ja gar nicht so ganz Unrecht, ne?
Ja.
Weil die Form ja schon auch was sagt, die man da
fehlt. So, und da kommen wir nun zu der Frage, gucken wir uns die nicht nur Musikszene, sondern die gesamte Kulturszene an.
Ja.
In dem Maße, wie die Institution Kirche schrumpft, also du musst dir vorstellen, in den Zeiten damals gab es 25 Millionen Protestanten, ne? Wenn du mal die Kirchenaustritte siehst jetzt, in dem Maße, wie die Relevanz der Institution Kirche abnimmt, nimmt meines Erachtens die Relevanz der Kultur für spirituelles Erleben zu.
Ja.
Wenn du meine Frau fragst, wann und wo sie Gott am deutlichsten und am berührendsten reden hörte in den letzten Jahren, wird sie dir keinen Gottesdienst nennen, sondern die Choreografien des John Neumeier vom Hamburger Ballett, der die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, das Weihnachtsoratorium, den Messias von Händel und ein absolutes Hammerstück, nämlich Dona Nobis Pacem, wo er bereits den Ukraine-Krieg mit aufgenommen hat, im Ballett erlebt hat. Das heißt, und Ballett, da muss man immer vorsichtig sein, da sagen die Leute, wenn ich das auf 40 mal 30 Zentimeter Fernsehen sehe, sind das so Hupfdohlen mit Rüschenröckchen, das ist furchtbar. Ballett kann man nur live erleben und das ist ja die Kunstform, wo du die Bilder für dich selber interpretieren musst.
Hm, genau.
Ne? So, was mich am Ballett fasziniert ist, der Maler braucht einen Pinsel, du brauchst eine Gitarre, ne? Der Tänzer hat nur seinen Körper. Das heißt, da fallen Person und Kunstfigur zusammen und in Körpersprache sagt er mir etwas, was ich aber wiederum für mich verbalisieren muss, während ich es sehe. Das heißt, du predigst in Anführungsstrichen dir die Aussage dieses Stückes permanent selbst. Das macht den Besuch von Ballettaufführungen anstrengend. Ich bin anschließend richtig fertig. Aber davon zehre ich und meine Seele zehren davon noch wochenlang. Eines unserer größten geistlichen Momente war Ben Becker, ich Judas im Michel. Ein Schauspieler, ein Berserker, schreit, weint, lacht und rezitiert sich mit wundervoller Stimme ein Wolf. 90 Minuten lang, wirft sich vor das Christusbild, springt auf den Altar, blättert in der Bibel, geht durch die Kirche, fasst das Publikum an der Schulter, die Leute. Oh, du schwitzt, du heulst, du erlebst etwas, wenn Ben Becker in der Rolle des Judas die Leidensgeschichte Jesu nacherzählt, was ich in keinem Gottesdienst so erlebe. Tut mir leid. Ne, erst recht nicht mit vorgestanzter Plastikmusik.
Den Bogen sollten wir noch weiterspannen, bevor wir nochmal ein bisschen in die tieferen Themen gehen. Wie ging es denn weiter mit der christlichen Pop- und Rockmusik? Das ist ja eigentlich, weil wir sind gerade so ein bisschen in den 90er Jahren stehen geblieben, aber die lebt ja noch. Also ich bin gestern auf der Seite von Contemporary Christian Music Magazine gewesen und habe mal geguckt, welche Bands gibt es da eigentlich noch. Und ich habe ganz viele alte Namen aus meiner Jugend wieder gesehen. Also die leben noch und die machen auch noch Musik. Also ich habe John Elefanti gesehen, ich habe Rick Cure gesehen. Ja, die habe ich da nicht entdeckt, aber solche Leute. Dann aber auch Bands, die ich nicht gekannt habe. Dann habe ich die erstmal mir ein paar YouTube-Videos angeguckt und habe auch gemerkt, Mensch, die machen stellenweise richtig tolle Musik. Ich habe zum Beispiel Skillet. Manche, die uns hören, kennen bestimmt die Band Skillet. Die machen mehr so New Metal-Kram. Die haben Musik, bei denen tauchte zum Beispiel ein Lied in dem Film Transformer 3 auf, Alive and Awake heißt das, glaube ich. Und dann habe ich mir so ein bisschen die YouTube-Kommentare durchgelesen und da sieht man auch ein bisschen was von der Durchlässigkeit, von der du gerade gesprochen hast. Das sind nämlich soft-christliche Texte, die mittlerweile machen, und die Leute reagieren nicht so im Sinne von Halleluja, endlich predigt jemand, sondern dieses Lied hat mir bei meiner Depression geholfen oder als mein Bruder im Rollstuhl gesessen hat, irgendwie so eine Geschichte halt, ne? Das heißt, da gibt es mittlerweile, da überlagern sich stellenweise auch so ein bisschen die Szenen. Es gibt eben doch eine gewisse Durchlässigkeit. Es ist also nicht ausschließlich beim Lobpreis geendet, das wollte ich sagen, ne? Sondern das denkt man so als Kirchenmensch, denkt man so, naja, die christliche Musik, was ist das heute? Gut, irgendwie Bethel und Hillsong und die halt so. Irgendwas lebt da noch, aber
den USA.
Ja, in den USA.
In Deutschland nicht.
Ja, in Deutschland
nicht. Ich widerspreche dir, Kofi,
ja, okay.
Weil kurz nachgetragen, wie ist es weitergegangen? A, Diversifizierung in der Stilistik. Hm. Du hast es schon erwähnt, also von Folk, von dem Bob Dylan für Arme mit Mundharmonika auf Schulterständer bis zu Heavy Metal, Striper, gab es alles. Erstens stilistische Diversifizierung, Aufwächerung. Zweitens Professionalisierung. Verschisse, also mit Verlaub, Arno Backhaus kann 3 Gitarrengriffe noch heute. Aber danach kamen ja richtig professionell ausgebildete Leute, die an den Konservatorien waren und so. Ne? Das fing bei uns mit Dieter Falk schon an, aber heutzutage haben ganz viele ein professionelles Musikstudium hinter sich. Ja. Drittens aber der Abschied aus der, ich nenne es mal, apologetisch-missionarischen Lyrik, deren Absicht es ist, eine Diskussion, eine Debatte im Publikum zu entfachen. Das war unsere Absicht. Das ist praktisch der altlinke Liedermacher.
Genau.
Da geht die Kommunikationsachse vom Sänger zum Publikum. Ich will was von dir. Und hinterher können wir miteinander diskutieren. In den Nullerjahren, meine ich, vielleicht auch schon Ende der 90er, änderte sich diese Kommunikationsachse, zumindest in der christlichen Popszene, von ich zu Gott.
Genau.
Adressat ist nicht mehr das Publikum. Adressat ist Gott, Jesus. So. Und das Publikum ist eingeladen, mir bei meinem Loben oder Danken oder Klagen, Beten, singend beten, zuzuhören.
Ja, und einzustimmen.
Ja, das ist was völlig anderes. Das hat es vorher zwar auch schon gegeben, davon waren wir auf der USA-Tournee 1974 enttäuscht, als wir zu den Jesus-People kamen. Wir dachten, die jetzt fromm gewordenen Hippies der Woodstock-Generation werden sich zum Vietnamkrieg äußern. Taten sie aber nicht, sie lobten den Herrn. Ne? Ja, ich habe Keith Green live in einer kleinen Kirche gehört, da kannte den noch kein Mensch. Ja. Das gab es dort auch schon, aber hier bei uns in Deutschland hat sich an der Stelle rein mal von der Zielsetzung was verändert, sodass, ich hoffe, ich zitiere ihn nicht falsch, Manfred Siebald auf dem letzten Musikertreffen der Szene im Januar 2025 gesagt hat, dass missionarisch appellative, den Glauben argumentativ verteidigende Lied ist tot. In der Popmusik.
Du warst da, ne, Jay?
Nee, ich war leider nicht da dieses Mal, aber ich stimme dem Zitat zu. Und zwar nicht erst seit 5 Jahren, sondern das ist im Grunde ja um die 2000er ist dieses missionarische Lied gestorben.
Das ist die berühmte Frage. Ich weiß es noch nicht. Ich stelle lediglich fest, wenn es irgendwo Konzertveranstaltungen gibt, sind das, du hast es schon erwähnt, Lobpreisfeten, wo alle gemeinsam miteinander die Arme heben und schunkeln oder springen. Und da wird jenes Liedmaterial und zwar gut gespielt. Ich sagte ja, Professionalisierung. Du findest ja heute in dem erwähnten Dingenskirchen und Knickbergen, findest du ja Musiker in der Gemeinde, die wären noch vor 30 Jahren als die Besten ihrer Szene durch ganz Deutschland gereicht worden. Was ja übrigens auch das Einladen eines Virtuosen erübrigt. Also die Konzertszene für, nennen wir es christliche Popmusik, wenn du heute eine Band hast, mit 7 bis 8 Musikern, also Bass, Drums, E-Klampfe, Akustikklampfe, Keyboard, meinetwegen, zahlt dich kein Mensch, du kriegst keine Termine, ne? Ja. Null.
Genau.
So, diese christliche Konzertszene ist meiner Beobachtung nach so gut wie tot. Nicht nur, weil die Kirche schrumpft und das Geld weniger ist und so, sondern auch, weil ich The Girl Next Door kann genauso gut singen. Es hat sich eine wirkliche Qualitätsverbesserung, was die Musik angeht, aber eine Engführung auf den Anbetungssong. Mhm. Allein das Wort Lobpreis ist ja schon ein Fremdwort.
Ich verstehe gar nicht, wie kommt es überhaupt zu dieser Begriffsdoppelung? Frage ich mich die ganze Zeit. Ich ja, hatte mit dem immer nichts Worship zu tun, aber warum reicht nicht eins? Worship,
ja, es gibt in der Industrie, kannst du eine Belobigung kriegen oder in der Schule.
Ja.
Und du kannst im Sport einen Preis gewinnen.
Da gibt es beides.
Aber zusammen macht das eigentlich keinen Sinn. Egal.
Egal.
Ja. Nee, du hast mich gefragt, ob ich das bedauere.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das bedauern soll, denn der intellektuelle Diskurs ist ja sowieso ziemlich fußlendenlahm geworden. Mhm. Wollen die Leute, wenn sie 10 Euro oder 15 Eintritt zahlen und in eine Location gehen, wollen sie herausgefordert werden, befragt, verunsichert? Nö, die wollen Party machen.
Ja.
Ja. Und da bieten sich die Stimmungsbands im säkularen Raum an, in der Unterhaltungsindustrie. Mickey Krause, hätte ich jetzt fast gesagt.
Das ist aber schon ein paar Tage her. Ey.
Das ist auch schon ein paar Tage. Also ich will das jetzt nicht despektierlich nennen. Aber unterbieten halt in der Kirche ist auch Party. Für Jesus natürlich.
Aber darf ich mal kurz eine Gegenrede halten?
Yes.
Darf ich eine Gegenrede halten?
Höre.
Ich wollte nur sagen, dass das der Unterschied ist zwischen einem Gottesdienst, wie man den kennt, und Ben Becker als Judas zum Beispiel. Das ist
genau.
Das ist nämlich der Unterschied.
Das ist der Punkt.
Ja. Ja. Genau.
Aber darf ich kurz eine Gegenrede halten, weil, also grundsätzlich stimme ich dir bei der Einschätzung, was Leute in Konzerten heutzutage suchen und so weiter, völlig zu. Die Zeiten der 70er, wo man Klaus Kinski
auf der Bühne Bibel vorlesen.
Bibel hörte. Vorlesen und du Sau brüllen hören wollte, die sind vorbei, so. Aber ich spreche jetzt mal aus dem Selbstverständnis eines christlichen Künstlers. Die Folge ist einfach, dass wir christlichen Künstler, die ja zumindest, ich würde mal sagen, eigentlich auch eine Art prophetischen Job haben, ne, in der Bibel sowieso. Und ich würde eigentlich das auch für Kunst allgemein beanspruchen. Wir sagen nur noch Gott Dinge. und wir sagen unserem Publikum quasi nichts mehr. Und es müsste ja gar nicht sein, komm zu Jesus, der wird dir begegnen, sondern es könnte ja auch sein, es könnten ja auch gesellschaftsthematische Dinge sein, die wir einem Publikum mitteilen. Das, was wir an einem Sonntag in der Predigt durchaus erwarten, Das erwarten wir von christlichen Künstlern nicht mehr. Und ich würde sagen, ganz egal, ob das nun missionarisch ausgerichtet ist oder sozialkritisch oder auch von mir aus nur, dass jemand mal erzählt, wie er in schwierigen Situationen mit seinem Leben und seinem Glauben umgeht oder. All das ist halt komplett oder fast komplett rausgefallen und du hast jetzt nur noch diese sehr, sehr schmale Spur, die nach oben geht. Und da würde ich sagen, also da waren wir, auch wenn wir musikalisch nicht so gut waren in den 70er, 80ern, 90ern, aber da war einfach noch ein bisschen mehr vorhanden an Substanz, womit sich Leute dann auseinandersetzen konnten, was sie mit nach Hause nehmen konnten, Texte, über die man dann vielleicht mal längere Zeit nachgedacht hat und so weiter. Also, und all das ist leider in der im christlichen Musikbusiness tot, das ist weg. Und das finde ich bedauerlich.
Ich finde dein, also okay, du bedauerst es, ich halt mich noch mal etwas bedeckt, weil es, das hat aber auch mit meinem Alter zu tun, es hat immer die ältere Generation gesagt, nach uns kam nichts mehr. Ne? Ja, also in dieser Falle, in die Falle tappe ich jetzt mal nicht. Aber deinen Gedanken der prophetischen Aufgabe von Kunst würde ich gerne noch etwas nachsinnen. In Sound of Silence auf der LP Wednesday Morning 3 AM von Simon & Garfunkel, Paul Simon und Art Garfunkel, gibt es die Zeile "The words of the prophets are written on the subway wall." Man kann das als einfaches Lob des Graffitis schon in den 60er Jahren verstehen. Dieser Satz lässt mich schon seit 50 Jahren nicht los, weil ich finde, diese Aufgabe, Prophetie ist ja nicht Wahrsagerei, Kristallkugel und morgen wird es vielleicht nicht regnen, sondern Prophetie meint ja Zeitansage, zutreffende Analyse von jemandem, der, jetzt hätte ich fast psychologisierend gesagt, genügend schizoide Anteile in seinem Charakter hat, dass er nicht harmoniebedürftig Streicheleinheiten braucht, sondern sich abseits stellen kann, um von außen eine Situation zu schildern. Das waren die Propheten. Das waren immer Bekloppte, Ungeliebte, Verrückte. So. "The words of the prophets are written on the subway wall." Ich finde unfassbar mich berührende, zutreffende Zeugnisse über unsere Zeit, oftmals bei Leuten, die mit der Religion gar nichts zu tun haben, die mich packen. Oder aber, ich war immer dann besonders angefixt, wenn das ein Christ tat. Für mich war das Larry Norman, 1975, der schon auf der LP Upon This Rock sagte, "We shot all our dreamers, so there's no one left to lead us." Wir haben unsere Träumer erschossen, so gibt es niemanden mehr, der uns führen könnte. Er sagte das natürlich bezogen auf den Mord an Martin Luther King und Robert Kennedy 1968. Aber du kannst es natürlich auch auf den Mord an Yitzhak Rabin beziehen. Du kannst es beziehen auf den Mord an, bis hin zu Walter Lübcke, hier oben bei uns in Deutschland, in Nordhessen, in Kassel. Als Donald Trump seine erste Amtszeit, in seiner ersten Amtszeit, zum ersten Mal einen Parkinson-Kranken nachäffte, einen Spastiker nachäffte, hat Meryl Streep, die Schauspielerin, bei der Golden Globe-Verleihung gesagt, wenn das der höchste Repräsentant eines Landes tun darf, gibt er damit allen bis runter auf die Unterschicht die Erlaubnis, es auch zu tun. Das heißt, diese prophetischen Sätze müssen ja gar nicht von Christen oder Christinnen kommen.
Aber es wäre schön.
Es wäre schön, ne, wenn es mehr davon gäbe. Ja, da gebe ich dir recht. Die Frage ist, in den Lobpreis-Songtexten kommt das so nicht vor. Ist das nicht vorgesehen? Das stimmt. Aber dann muss ich halt eigentlich wie Edeltraud und Andreas Malessa das tun, es woanders suchen. Fertig. Und dafür unter Umständen auch mal einen Haufen Eintrittsgeld ausgeben.
Und aber das ist es mir wert. Auch.
Ja, das passiert.
Das passiert ja auch. Also es gibt ja in der Kunstwelt den Zug weg vom autonomen Kunstwerk, da, wo in den 50er, 60er Jahren noch ganz klar gesagt wurde, du darfst gar nicht irgendwas empfinden. Du sollst nicht vor einem Werk stehen und anfangen zu weinen. Du sollst darüber nachdenken oder was, aber das, wenn es sich kalt lässt, umso besser sozusagen, ne? Weil es ist in sich geschlossen. Das ist ein Ereignis, das hat mit der Außenwelt überhaupt nichts zu tun. Und die neueren Künstler, die jetzt zeitgenössischen Künstler, die scheißen da drauf. Die haben mit der Modernen in der Hinsicht nichts mehr zu tun, sondern die formulieren politische Botschaften. Was ja zum Beispiel auch der Eklat um die Documenta 15 war ja nicht nur die antisemitischen Parolen, sondern auch, dass da Künstlerkollektive aus dem globalen Süden kamen und politische Botschaften hatten, was zu einem Aufschrei im Marburger Kunstverein geführt hat. Da wurde dann das rekapituliert, was ist da überhaupt gelaufen, und da sind Worte gefallen wie, das ist überhaupt gar keine Kunst, was sie da gemacht haben.
Ja klar, ja, ja.
Ne? Da dreht sich gerade auch was. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man bedenkt, wenn die christlichen Menschen in ihrer Kirche sitzen und sich möglichst in die Kontemplation abkapseln,
ja,
und gesellschaftlich aber im sonstigen Kulturbereich gerade schon wieder der Zug in eine andere Richtung läuft. So sieht das gerade für mich aus eigentlich.
Interessanter Gedanke.
Also auch da ist die Kirche vielleicht gerade wieder ein bisschen zu spät dran. Ne?
Wieder 10, 15 Jahre zu spät. Ne?
Wie immer. Also, ja.
Naja, ich wollte damit auch nur sagen, weil ich irgendwie denke, also ich weiß schon, was du meinst. Braucht man wirklich dieses anpredigende Lied, ne, wie wir das in den 70er, 80er, 90ern hatten? So, und da habe ich auch ein Fragezeichen dran.
Das gibt es aber übrigens, aber im Amerikanischen.
Ja.
Also gestern habe ich sie wieder gehört.
Dann habe ich eine Frage. Ich mein, aber Entschuldigung, dein Gedanke.
Ja, also dieses besser wissende Lied sozusagen.
Ja.
Aber ich würde eigentlich denken, also wir Christen glauben doch, dass sie mit dem Evangelium die beste Brille zur Verfügung haben, um die Welt zu sehen.
Mhm.
So. Und da müssten doch ein paar Gedanken bei rumkommen, die anderen Menschen was zu geben haben.
Ich glaube, diese Funktion hat nicht mehr der mehr oder minder virtuose Musikkünstler auf einer Bühne, an die ich mich erst hinbegeben muss, und dann ist das auch noch in der Kirche. Sondern diese Funktion, die du gerade anmahnst, findet meiner Beobachtung heute im Internet statt, in der Lebensberatung, bei allem eben, weil das Internet eben grenzenlos ist, unglaublich viel Mist, aber es sind ja auch echte Perlen zu finden, und wo wir hier schon mal einen Podcast machen, ist möglicherweise der Podcast und das YouTube-Tutorial die Kommunikationsplattform, auf der das heute stattfindet. Das wäre meine Frage. Gibt es intellektuell ernstzunehmende und auch theologisch verantwortete Apologeten, also Verteidiger des christlichen Glaubens, so nannte man die im ersten Jahrhundert, die im Internet tatsächlich mehr wie 100.000 Klicks oder so generieren? Aber Frage an dich, der du das vermisst, dass appellativ-argumentative, debattenauslösende Lied. Wer macht das denn im säkularen Bereich? Gibt es denn noch den politischen Liedermacher à la Johannes Wader, wen gab es noch? Weißt du, die
Tonsteine Scherben.
Tonsteine Scherben.
Oh ja. Ja.
Aber es ist natürlich alles
70er. Rio Reiser, das ist doch alles.
Das ist alles, alles 70er.
Gibt es heute? Vielleicht habe ich ja auch was verpennt.
Gut, es gibt so ein paar Punkbands oder so schon. Wenn ich so dran denke, im deutschen Bereich gibt es das wirklich auch, sehe ich wenig. Im amerikanischen, keine Ahnung, da hast du immer eine Verbindung aus Lebensgefühl und Musik und dann irgendwelchen Texten, und sei es nur freie Liebe oder ich glaube an mich, aber es sind immerhin irgendwelche Botschaften.
Aber das ist ganz interessant, dass du Punk sagst. Also du findest das im Punk, Hardcore, du findest das im Hip-Hop zum Beispiel.
Genau.
Also du findest das in, weil
ja, da gibt es auch, wie heißen die mit der Giraffe? Es gibt doch eine Gruppe, die richtig auf den Putz haut.
Ja, genau.
Die Antilopengang.
Ja, ist Antilopengang. Die Antilopengang.
Genau, ich dachte gerade, irgendwie
Scheiße. Antilopengang, die meine ich.
Genau. Aber im englischsprachigen Raum zum Beispiel Kendrick Lamar hat, als die ganze Black Lives Matter-Sache richtig hochkochte und so, hat der Alben rausgehauen, die das politisch unterfüttert haben. Und da verbinden sich ja, das hast du auch du hast uns ein kleines Paper geschrieben im Vorfeld. Du hast davon geschrieben, von dem diskursiven Ansatz, ne? Und das ist halt Podcasts, Predigten, Vorträge sind diskursive Formate, aber ohne sozusagen ästhetische Form dabei.
Ja,
ohne das Ding, was man noch fühlen kann.
Das
wenn ich
richtig.
Ein Arno und Andreas Konzert mir angehört habe, habe ich zwar die Texte natürlich gehört und auch darauf geachtet, dass das auch richtige Texte sind, aber die Form war super entscheidend auch,
ja, ist klar.
Weil ich das auch fühlen wollte, was ich da gehört habe.
Du, das ist, es gibt alterssentimentale Momente.
Ja.
Wo Opa Andreas aus dem Fenster guckt und nochmal von Scott McKenzie, when you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair, hört.
Yeah.
Ich habe mich aufgrund dieses Liedes mit meiner Freundin unter der Golden Gate Bridge verlobt.
Ja.
Das war klar, wir müssen nach SFO, dann fahren wir mit dem Boot rüber nach Sausalito,
ja.
Und dort geben wir uns das Eheversprechen.
Da folgte eine konkrete Handlung.
Ja, und das war einfach Lebensgefühl. Ne? Ja. Wir kamen zwar auch schon zu spät, die Hochzeit der Summer of Love 1967 war ja schon vorbei, Haight Ashbury war schon
rum.
Gentrifiziert und teuer. Aber der Geist wehte noch über den Panhandle Park, wo eben hier Fillmore West, Santana angefangen hat, Grateful Dead und die ganzen Hippies. Musik transportiert immer nochmal ersehntes Leben.
Ja.
Ein Bild, das du von dir gerne, was du von dir hast oder wie du gerne wärst. Und das ist die Funktion der Musik und übrigens auch des Kinos bis heute, ganz sicher. Und da gebe ich dir auch recht, wenn die, nennen wir sie Mission, wenn die Verteidigung oder die Empfehlung des christlichen Glaubens heutzutage auf Podcasts und YouTube-Vorträgen und Tutorials und sonst noch was läuft, fehlt, da gebe ich dir absolut recht, komplett die emotionale Ebene. So, das ist leider so.
Gefällt dir eigentlich die Musik, die wir zwischen den Kapiteln immer wieder kurz einspielen? Die stammt von meiner Platte Ohne mich geht's nicht, die ich mit meiner damaligen Band Radio eingespielt habe. Gofi Müller und Radio, Ohne mich geht's nicht. Wenn du mehr davon hören willst und wenn du die Musik vielleicht kaufen möchtest, dann folge doch dem Link in den Shownotes. Der führt dich nämlich zu Bandcamp. Da kannst du die Musik finden. Vielen Dank für dein Interesse und jetzt geht es weiter mit diesem tollen Gespräch. Ja, das stimmt. Und man könnte jetzt natürlich eine Lanze brechen für dieses Konstrukt Lobpreis und sagen, naja, Lobpreis versucht dir schon einerseits zu sagen, Gott liebt dich, du liebst Gott, du bist in seiner Gegenwart und so weiter und versucht dir noch das Gefühl zu vermitteln, dass es
alleine
jetzt auch wirklich stimmt. Und du bist nicht alleine, genau.
Ich hab, als Gemeinschaftserfahrung.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe neulich, war ich beschäftigt mit Freunden, so eine Gottesdienstvorbereitung und so weiter und da sagte eine Freundin, die da teilnahm, ich habe so vorgeschlagen, man könnte ja während die Musik läuft dieses und jenes noch tun oder so. Nee, hat die gesagt. Also wenn gesungen wird, will ich schon mitsingen. Das ist mir wichtig. Ich will da mitsingen mit den Leuten. Das ist natürlich auch eine Erfahrung.
Ja, und die, pass auf, Erfahrung geht so. Meine Frau schenkt mir Karten für Herbert Grönemeyer in Karlsruhe am Schlossplatz. Ich denke, nett, vielen Dank und so, fahren wir hin. Gleichzeitig wusste ich kenne alle Lieder von Herbert Grönemeyer. Mich hat eigentlich nur die Band interessiert, weil da kenne ich ein oder zwei Leute draus. Wir stehen erstmal, seine Hoheit kommen erst um 9:30 auf die Bühne.
What?
9:30 an einem Sommerabend. Wahnsinnig tolle Kameraprojektion aufs alte Schloss, also riesengroß. Herbert auf die ganze, also es ist ja so Gebäude, Illumination, kunstvoll, das war allein schon toll. Ja. Es war das erste Konzert, wo der Sänger eigentlich selber gar nicht singen brauchte, sondern immer nur die ersten zwei Teilen. zwei Wörter. Der brauchte nur zwei Wörter singen, dann brüllte und grölten, was weiß ich, 10.000, 12.000 Leute mit. Mhm. Und Herbert schrie immer nur schön, schön. So.
Aber das, schön!
Ja, genau.
Schön. So,
das heißt, Konzerte haben sich ja auch zum Mitsing-Event verwandelt.
Ja.
Und ehrlich gesagt, manches Mal habe ich schon gedacht, bei so riesen Open-Air-Geschichten, wir waren bei Toto in Schwetzingen im Schlosspark. ich wollte Steve Lukather an der Gitarre genießen. Mhm. Ja, geht nicht, brüllen, das Volk singt einfach mit,
genau.
Rosanna, ja. Ist doch klar. Ja. Das ist ja das ähnliche Phänomen. Mhm. Wenn ich jetzt aber jemand wäre, der geübt hat zu Hause wie Tier und sich die Finger wund geprobt und möchte gerne, dass ihr, liebes Publikum, einfach mal die Klappe haltet und zuhört, wie gut ich bin,
genau.
Dann habe ich schon verloren.
Ja, genau.
Nein, so laufen Konzerte nicht mehr.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja gut, aber also ich das alles hat ja auch was für sich. Ne? Bin ich ja bei euch. Ich bin auch, ich würde auch sagen, auch so ein Lowpreis-Event hat ja was für sich. Ne?
Welche Position vertrittst du jetzt gerade nochmal? Du versuchst gerade irgendeine Gegenrede gegen irgendwas.
Ja, ich versuche sozusagen, ich versuche nach wie vor Inhalt stark zu machen,
ah, okay.
Weil ich irgendwie unzufrieden darüber bin, dass nur noch der Heiland und ich zählen im oder im säkularen Bereich nur noch die Erfahrung.
Ja, der Sex an sich.
Und ja, ich verstehe, also ich will auch nicht angepredigt werden durch Musik. Will ich nicht, aber ich will irgendwas hören, was ich mit nach Hause nehme und denke und worüber ich nachdenken kann. Und sorry, bei 10.000 Gründe, da denke ich über nichts nach. Denke ich, ja, 10.000 Gründe, das ist ein schöner Song, den kann man wunderschön, ich singe den auch gerne, quasi, kann man schön schmettern mit allen, weil alle den lieben. Ja, verstehe das. Aber sorry, da bleibt nichts bei hängen. Und irgendwie denke ich, es kann doch nicht wahr sein, dass wir frommen Menschen nur noch nach oben reden. Tja. Also das habe ich jetzt vorhin schon mal gesagt.
Dann müsste man, pass auf, keiner von uns dreien hier kann offensichtlich die Frage beantworten, was erlebt der, Achtung, nicht religiös Sozialisierte, nicht sich selbst als gläubig Bezeichnende, in, sagen wir mal, das ist ja nun in Ostdeutschland fast das Normale, in dritter Generation unfromm aufgewachsener Mensch, wenn er plötzlich, zack, in so eine Lobpreisveranstaltung kommt und inhaltlich einfach nur mitkriegt, die lieben Jesus und das ist der König und sonst noch was und so, könnte es sein, dass, und da sind wir wieder bei der Frage Form und Inhalt, die Form, der Sound, die Atmosphäre, die Lightshow eines ICF-Gottesdienstes, International Christian Fellowship, gibt es große Gemeinden in Großstädten. Kann es sein, dass es einer nachwachsenden Generation auf diesen verbalen, auf diese Auskünfte gar nicht mehr ankommt, sondern er wird einfach mitgenommen von der Atmosphäre. Stichwort Rudelsingen von Fußballvereinen.
Ja, genau, sowas.
Es sind
genau.
Die Fußballvereine selber. Da kommt, muss kein Kirchenbruder kommen und artig drum bitten, ob er mal im Stadion ein Lied singen will. Die Schalke und BVB und wie sie alle heißen, selber laden im Advent die Leute ins Stadion ein. Dann kommt irgendein vom Fernsehen her bekannter Unterhaltungsonkel. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn man das mal nimmt, wenn 40.000 Leute beseligt mit Bratwurst in der Hand Rudolf the Red-Nosed Reindeer singen. Sage ich als Theologe, ist die Weihnachtsbotschaft von der Menschwerdung Gottes nur unzureichend kommuniziert. Die singen aber auch herbei, o ihr Gläubigen oder
Stille Nacht,
verstehst du?
Eigentlich so. Wurscht, ne?
Ja, was ist es? Was füllt ein ganzes Stadion?
Ja. Kann man das als Spiritualität bezeichnen?
Das ist die berühmte Frage.
Das würde mich, es kann ja niemand, glaube ich, wirklich zielsicher Spiritualität definieren. Ich glaube, man findet sehr, sehr viele Definitionen, wenn man sich auf die Suche macht. Ne? Aber wenn man das nennt, was zwischen Menschen so funkt plötzlich, was Menschen verbindet oder was einen einzelnen Menschen plötzlich spüren lässt, er ist nicht ganz alleine.
Das nennt man, glaube ich, Erotik.
Wobei das auch dasselbe sein könnte. Ich weiß es nicht genau. Eigentlich hat ja jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt, so ein Kontingenzempfinden. Ne? Also du weißt nicht genau, warum du da bist, wozu das gut ist und was passiert, wenn du, oder du weißt ganz genau, dass nichts passiert, wenn du wieder weg bist. Letztlich fühlt jeder so ein Und in der Popkultur, die Popkultur versucht damit zu antworten, mit Bühne, mit Scheinwerferlicht, mit dem Moment der Bedeutung, den du dann mal hast. Da sagt dir dann nämlich ein Publikum, zumindest für den Moment, gut, dass du da bist, sonst hätten wir keine gute Zeit. Ne? Deshalb wollen, glaube ich, viele Leute auf die Bühne. Ich denke, das ist ein ganz starkes Motiv, gesehen zu werden. Aber in Gemeinschaften zusammen etwas zu machen, wie zum Beispiel singen oder so, könnte dem auch begegnen. Man könnte überlegen, dieses Kontingenzempfinden ist eigentlich eine Form von spiritueller Sehnsucht. Also ich möchte irgendjemanden haben, der mir sagt, gut, dass du da bist. So. In dem Moment, meinetwegen auch in der Ostkurve im Weserstadion, ne, auch wenn Werder gerade 2-0 zurückliegt, aber in dem Moment spüre ich, dass es wichtig ist, dass es mich gibt. Schon, das würde ich als spirituell bezeichnen.
Ja.
Ja. Frage ich mich dann natürlich wieder, war das vielleicht auch das Motiv für mich als 14-jähriger evangelikaler Christ, ne, Steve Chapman Lieder zu hören, der mich vollgepredigt hat mit Sachen, die ich alle schon wusste. Musste ja diese Musik nicht hören, damit ich wusste, dass der Jesus für mich gestorben ist oder so, ne. Ich habe das halt gehört und jeder Jugendliche hört ja solche Musik, um zu wissen, ich gehöre dahin, das ist meine Crew, ne? Jemand denkt so wie ich, ja, der Wunsch, so leben zu dürfen, das ist ja im Prinzip das eigentlich, Zugehörigkeit, ja, Identität, okay, oder so.
Zu dieser deiner Spiritualitätsdefinition, nichts Wesentliches mehr ein, außer wenn ein Kirchenmann sagen würde, das Rudelsingen im Stadion zu Weihnachten, veranstaltet von dem jeweiligen FC, dann ist es eine übergriffige Vereinnahmung. Nee, ein Kirchenvertreter, Vertreterin dürfte so etwas, glaube ich, nicht sagen. Du darfst sowas sagen. Ja, auch das Rudelsingen mit gemischt säkularen und christlichen Weihnachtsliedern, ja, ist ein Ausdruck von Spiritualität. Zumindest ist, und davon ist ja nun unsere Kunst- und Kulturszene zurzeit voll, Ausdruck einer Sehnsucht nach Transzendenz, nach übernatürlichen Möglichkeiten, das menschliche übersteigenden Möglichkeiten.
So. Und nach Gemeinschaftserfahrung.
Und Gemeinschaftserfahrung, ganz genau. Und da kann man dann lange lästern. Übrigens, die Macher von Worship, Praise and Worship und Lobpreis selber, Albert Frey, hat ein Schlüsselerlebnis gehabt. Der Albert Frey ist einer der frühen Texter und Komponisten von Lobpreismusik. Als er im Katalog für Keyboards sah, dass es auch einen Synthesizer gibt mit der Klangeinstellung Worship.
Ach,
das vorstellen. Ich mache einfach den Knopf an, dann klingt es wie Lobpreis. So, und da hat es auch Albert Frey vom Sofa gehauen. Also
das stellt Fragen.
Das stellt Fragen. Ja. Ich stehe da in solchen Veranstaltungen und hoffe und würde mich auch darüber freuen, wenn Gen Z und Millennials in dieser Veranstaltung das erleben, was ich auf den großen Rock'n'Roll-Arenen oder jetzt im Ballett und Theater und Ähnlichem erlebe, nämlich schlicht und ergreifend Gottes Begegnung. Hm.
Wir können die Schlussrunde einläuten, aber ich hätte nur einen Namen, den ich noch ins Spiel bringen würde.
Ja, bitte. Ich würde gerne noch ein paar zünftige Geschichten aus deiner Jugend hören, Andreas. Wir reden hier jetzt ja schon so inhaltlich und so. Ich wollte eigentlich ein paar gute Geschichten hören. Aber bring deinen Namen.
You too.
Selbstverständlich.
Man dazu, muss eigentlich,
das verbindet es schön. Pass auf, das ist die Schlussgeschichte.
Ja, genau, also muss ich nur erklären. Also wenn man über christliche Popgeschichten redet, muss man eigentlich über U2 reden, finde ich.
Ja, oder? So ist es. So, es ist August 1980. Es findet das Greenbelt Festival zum wiederholten Male statt. Das war sozusagen in England das Alternative Rock, da waren so.
Aber das Fromme, ne?
Das Fromme, es war fromm, aber der Spruch war, where the church lets its hair down. Also, wo sozusagen das Alternative, das Revolutionäre, das Schräge und so präsentiert wurde auf der Hauptbühne. Es regnete in Strömen, es war bitterlich kalt und es gab genau 2 Fish and Chips Buden für etwa 10.000 Besucher. Und als ich in der Schlange dran war und mir was endlich am Abend zum ersten Mal was zu essen bestellen wollte, sah ich, dass die Fritteuse gar nicht mehr brodelte.
Ach du Scheiße.
Das heißt, es wurden Fish and Chips in kaltes Öl getaucht und dann verkauft. Außerdem musste ich auf Klo. Da sagt der damals mit mir dort tourende Reporter, ich war da, glaube ich, für den Deutschlandfunk, ich weiß es nicht mehr, Deutschlandfunk oder HR, sagt, übrigens, die haben doch hier noch The Fringe. The Fringe ist ein kleines Zelt hinter der Hauptbühne. Da dürfen Nachwuchsbands 3 Songs spielen. Das ist so eine Art Talentschuppen, so eine Nachwuchsbühne. Ich sage, nee, ich gehe jetzt, ich kann nicht mehr. Wiedersehen, ich gehe ins Hotel. Es spielte U2.
Ha! Und du hast sie nicht gehört?
Nein, und die stellten ihre erste LP vor. Guck nach bei Google. Nee, Oktober. Die haben 1980, Oktober. Die haben, der Sänger hieß Bono, die Band hieß U2 und ich habe sie verpasst.
Wow, fuck, das gibt es nicht.
Das gibt's ja gar nicht, ey.
Unfassbar. Ach, ja, das ist eine traurige Geschichte, Andreas. Gibt es denn noch so nostalgische Momente, wo du mit einem Glas Wein den Gammler anhörst?
Den Gammler nicht, nee. Also dazu muss man sagen, ich bereue nichts. Nur das Lied stammt von Larry Norman, heißt The Outlaw und gehört habe ich es live 1975, weil man mich um 7:45 bat, einen mir unbekannten Sänger zu übersetzen. Das war in Herne, Larry Norman stand auf der Bühne und der Pfarrer Schlotterf hatte irgendwie vergessen, dass den ja jemand übersetzen soll. Also setzte ich mich mit einem Mikrofon, übrigens wie diesem hier, und Kabel einfach im Schneidersitz vor die Bühne und übersetzte den und fiel von einer Ohnmacht in die anderen, was der sagte. Und das war natürlich der absolute Hammer. Das war ein Schlüsselerlebnis.
Also, dass du warst positiv beeindruckt.
Positiv, ja. Aber plötzlich hatte ich, ja, Moment, da sind wir natürlich schon bei unserem Thema. Angesagt ist ein Jesus People, der das One-Way-Zeichen angeblich erfunden hat, den erhobenen Zeigefinger. ja, der hat lange Haare und eine billige Klampfe und kommt mit zerrissenen Jeans auf die Bühne, aber der singt Lieder, Gonorrhea on Valentine's Days, ne, kriegst den Tripper am Sack am Valentinstag, was du so in Kirchen noch nicht gehört hattest, nicht wahr? Und ich sitze dann da und muss mir überlegen, ob ich das jetzt übersetzen soll, ob ich das übersetzen soll oder nicht. So, und der sang The Outlaw. Und das, da gab es eine Aufnahme von, da habe ich das übersetzt. Und das wurde dann das populärste, oder ja, wahrscheinlich das populärste Lied von Arno und Andreas.
Das ist euer Hit.
Also. Hat sich, ja, One Hit Wonder. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Und was mich dann wirklich freut, war das 30 Jahre später, dass junge Bands mit in Rap-Version und in allerlei anderen Arrangements singen und so weiter. Nur zu meiner eigenen Erbauung mit Glas Wein im Hand, höre ich das nicht, aber da höre ich, und auch das ist ja wieder Gottesbegegnung in der Musik, englische Madrigalchöre, die Renaissance-Musik singen, a cappella, lateinisch. Tenebrae, es gibt einen englischen Chor, Tenebrae. Ich habe es beruflich bis heute täglich mit Sprache zu tun. Ich muss Texte schreiben, Texte beurteilen, Bücher rezensieren und wir quatschen ja hier schon eine Stunde. Ich lebe von Sprache, weshalb mich morgens um 6, wenn ich NDR Kultur höre, Musik, in der Sprache gar keine Rolle spielt, die verstehe ich übrigens auch gar nicht. Es steht in einer halligen Kirche in Canterbury wahrscheinlich oder Edinburgh, steht ein Chor und singt Akkorde aus dem Mittelalter, die mir Gänsehaut machen. Die mir echt Gänsehaut machen. Und das geht über Romantik und Sentimentalität hinaus. Das sind meine Momente, wo ich zur Stille komme. Ich muss jetzt Gott nichts erzählen, er weiß eh alles. Ich muss auch nicht zum 100. Mal dieselben Bibelverse lesen. Ich muss mich einfach wegschwemmen lassen von 700 Jahre alter Musik. Das ist im Moment so mein Baby.
Ja, schön.
In der Musik.
Ja. Schön. Aber geht's dir manchmal auch so? Also sorry, ich muss jetzt hier noch kurz ein paar. Ja,
du machst den Sack zu
jetzt. Weil mir geht's manchmal so, wenn ich, also in der Regel höre ich meine eigene Musik nicht. Ab und zu machen Schmitty und ich das so, dass wir auf irgendwelchen Fahrten zu Konzerten dann nochmal so alte Dinger reintun. Und dann ist man ja, also ich finde jetzt gerade unsere letzten Alben so ab 2000, die finde ich wirklich richtig gut. So, und da gibt's, und wenn ich das dann mit dem Krempel, der bekannter von uns ist, aus den 90ern vergleiche, finde ich, klingt das auch besser und es ist textlich in der Regel auch wesentlich besser gemacht. So. Aber manchmal geht es mir so, wenn ich dann diese ganz alten Sachen höre, wo ich dann manchmal peinlich berührt zu Boden gucke, aber die Energie, die und auch die Frechheit und dieses wir denken gar nicht groß drüber nach, wir trauen uns was, ja. Einfach weil wir es ja. Machen,
ja.
Das ist schon, das verliert man dann mit wachsender Professionalität ein bisschen. Und da denke ich dann manchmal, boah, wir waren schon wilde Typen irgendwie, das war schon geil.
Gretchenfrage, ich will nicht indiskret sein, lieber Jay. Trauerst du dieser jugendlichen Unbekümmertheit hinterher?
Manchmal ein bisschen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, naja, ich bin jetzt 56, da darf man auch irgendwie ein bisschen erwachsener geworden sein. Und ich bin natürlich stolzer auf unsere heutigen Werke, weil ich irgendwie denke, oder heutigen ist übertrieben, weil wir lange nichts mehr veröffentlicht haben, aber auf unsere letzten Sachen, weil ich hier wirklich handwerklich stärker finde. Aber dieser rotzigen Attitüde, nicht alles erstmal dreimal durch den Wolf denken, sondern einfach mal machen, der traue ich manchmal schon ein bisschen nach.
Das verbindet uns.
Ja.
Und zwar bei mir überhaupt nicht auf unsere Songtexte oder was, oder Musik, sondern schlichtweg überhaupt, was man so, neulich habe ich, warum auch immer, Menschenskind, was war das denn? Ich glaube, meine Frau hat einen Dachboden entrümpelt oder kam mit irgendwelchen Kisten runter. Habe ich Tagebuch gelesen. Wenn wir mit Arne und Andreas in Bayern fertig waren, abends um 10:30 und am Büchertisch, dann sind wir erstmal in eine Pizzeria gegangen und dann habe ich mich um 11:45 in einen alten Volvo, die Amazone hatte ich damals, die hatte schon richtig breite Schlappen und 180 PS, das ist für einen Studenten ein ziemlich fettes Auto, habe ich mich in meinen Volvo gesetzt und bin nach Hamburg gefahren, weil am Montag um 8 Uhr war ja Systematikvorlesung am theologischen Seminar.
Wow.
Und das kommt in diesem Tagebuch mehrfach vor. Oder wir hatten ein Konzert in Utrecht, da habe ich meine Freundin hinbestellt. Ich habe gesagt, komm bitte, da und da treffen wir uns in Utrecht. Dann ist die da hingefahren. Ah, da wären wir heute tot, verstehst du? Wir würden einfach, das geht natürlich alles gar nicht mehr. Oder wir haben manches Mal, wenn wir so müde waren, den Kopf aus dem Fenster nach vorne gereckt und die Scheibenwaschanlage angemacht, auf das uns kaltes Wasser ins Gesicht spritzt.
Damit ihr durchhaltet.
Wenn wir von Hannover bis Hamburg kommen.
Wahnsinn.
So.
Auch saugefährlich.
Ja, ey. Scheiße. So. Das heißt, diese Unbekümmertheit kommt nie wieder. Und wenn, dann würde sie mich umbringen. Der trauere ich diesen Verrücktheiten. Trauere ich hinterher. Der Veranstalter sagt, ihr könnt da schlafen, neben der Halle. Die Halle war rappelvoll, eine Sporthalle, 1000 Leute. Der hat ein Schweinegeld gemacht an Eintrittsgeldern und weißt du, wo er uns hat schlafen lassen? Auf den Turnmatten.
Wirklich?
Ja.
Ah ja,
wo der Fußschweiß von 100 Vereinen noch zu spüren war. Ja. Das hat uns aber nichts ausgemacht. Wir fanden das zwar blöd, aber dann hast du dich halt auf so eine blaue Turnmatte gelegt und geschlafen. Mhm. Das ist, those were the days, my friends, die kommen nun mal nicht wieder und das ist auch gut so. Dann muss man auch zu seinem Alter stehen.
Ich finde, dass unser Abschlussritual da ganz fantastisch passt. Wir sagen bei diesem Podcast nicht Hossa, 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 sondern wir stellen die Frage aus Game of Thrones, was sagen wir dem Tod? Und die Antwort ist nicht heute.
Genau.
Genau. Und das, liebe Brüder im Geiste, vielen Dank, Andreas, dass du das mitgeteilt hast.
Eine Ehre, in diesem
das war wirklich,
Podcast
wirklich toll. Vielen, vielen Dank.
Jo.
Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Du kannst mich mal.
Oder so.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.